So, wir stehen auf der Seite 185. Im letzten Jahr haben wir da als letztes diesen Text gehabt, wo er selber so einen Rückblick auf seinen Werdegang macht, wo er sagt, man bemerkt bei meinen frühen Schriften einen guten Willen zu unabgeschlossenen Horizonten, eine gewisse kluge Vorsicht vor Überzeugungen, ein Misstrauen gegen die Bezauberungen und Gewissensüberlistungen, welche jeder starke Glaube mit sich bringt. Das ist auf der Seite 185. Und da ist es der Text da, 262, den haben wir miteinander besprochen als letzten Text im letzten Jahr. Ich wollte noch mal daran anknüpfen, wo er das also hier aufnimmt und sagt, unseren Sinn, der Instinkt eines Rätselfreundes, der sich den rätselhaften Charakter der Dinge nicht wegnehmen lassen will. Das war so sein Gedanke, der er dort anführt, dass also diese Dimension der Unsicherheit hineingehört gegenüber geschlossenen Systemen, wo er sagt, ich bin ein Freund der Zwischenfarben, der Schatten, der Nachmittagslichter und endlosen Meere. Und wir befinden uns ja jetzt, das ist schon wir sind 86 und da entwirft er hier oder spricht das an, die Vorrede für die Morgenröte. Mit den Aphorismen. Das ist das, wo wir jetzt wieder einsetzen, also 265 von der Nummer her, Seite 185. Und da geht es los, Versuch über Moral zu denken, denn das ist das Thema heute, ohne unter ihrem Zauber zu stehen, misstrauisch gegen die Überlistung ihrer schönen Gebärde und Blicke. Das ist ja tatsächlich eine merkwürdige Tatsache, dass man... dass heute weitgehend Religion verstanden wird als moralische Einrichtung. Das ist die Begründung. Deswegen entweder Ethikunterricht oder Religionsunterricht zum Beispiel, dass das füreinander austauscht. Also das ist, insofern wird Religion akzeptiert, wenn sie eben diese Ethik vertritt. Dann gibt es die Gegenrede, dass man sagt, nein, Religion ist vor allen Dingen Gewalt, also jetzt natürlich in besonderer Erfahrung mit bestimmten Teilen des Islam, wo das auftritt, aber generell, Religion ist Moral. Das ist der Gedanke und das behandelt er jetzt hier im Folgenden. Man sagt, wir brauchen das und die Frage ist, wie sieht die Moral aus ohne Religion? Warum sagen die, ist das irgendwie nötig, das mit hineinzunehmen? Und diese Ambivalenz, um die geht es jetzt hier. Also über Moral zu denken, ohne unter ihrem Zauber zu stehen. Misstrauen gegenüber der Überlistung durch schöne Gebärden und Blicke. Eine Welt, die wir verehren können, die unserem anbetenden Triebe gemäß ist, die sich fortwährend beweist durch Leitung des Einzelnen und Allgemeinen, das ist die christliche Anschauung, aus der wir alle stammen. Tatsächlich war die Kirche so etwas wie eine Lehrmeisterin für die Völker mit der ganzen Missionierung, die das hier aufnahmen. Die Germanen waren eben halt etwas einfacher gestrickt und haben von dort her die Dinge übernommen, bis hin, dass eben der Pfarrer eigentlich die Intelligenz und die Figur war auf dem Dorf, die da was weiß, der studiert hat. Und deswegen dieses berühmte Triumvirat dann, auch so als Skatbrüder dann, also der Arzt, der Apotheker und der Pfarrer. Wobei Arzt und Apotheker zugleich nochmal distanziert sind gegenüber dem Pfarrer, weil die sagen, der spinnt. Weil die ja schon diese Einstellung so hatten von der Natur her, aber das waren halt die drei intelligenten Leute auf dem Land jeweils, dass das immer wieder auftaucht.
Und wie sehen Sie dieses Wort, es ist ja noch in meiner Zeit, ja. Modus lehren, ja?
Ja, so genau, ja, so ist.
Aber was hat man, wenn man es jetzt mal nicht negativ sieht, ja?
Ja.
Was hat man darunter verstanden?
Nee, man hat schon verstanden, den Leuten, dass man sagt, benimm dich anständig. So kann man das formulieren. Und was heißt das? Also man könnte das etwas hochgestellt sagen, Vertretung des Naturrechts zum Beispiel, um das pathetisch zu formulieren. Nicht? Weil das heißt, es steckt in dem normalen Gewissen der Leute drin, man könnte es englisch ausdrücken, der Sinn für Fairness. Was wir ja heute beobachtet haben, das, so habe ich es gelesen jedenfalls, dass man schon bei Kindern, die mehrere Monate alt sind, dass die irritiert werden, wenn die sehen, dass zwei kleine Kinder, dass die ungerecht behandelt werden. Also die selber freuen sich natürlich, wenn sie bevorzugt werden, die selber beschweren sich, wenn sie benachteiligt werden, das ist normal. Aber dass jetzt diese kleinen Kinder irritiert sind und Unbehagen empfinden, wenn die sehen, da sind jetzt zwei kleine Kinder und der eine wird schlecht behandelt von denen. Also einfach so ein Sinn für Fairness, für Gerechtigkeit, könnte man so pathetisch sagen, die im Menschen einfach drin steckt. Er würde sagen, nein, das ist immer ein Sinn für die Macht, mit der man sich durchsetzen will, das werden wir dann lesen. Und auf der anderen Seite, das klang jetzt hier an, für diesen ästhetischen Aspekt, dass es einfach schöner und vernünftiger ist. Deswegen verwendet man ja auch schön auch in diesem Sinn. Das schön heißt auch nochmal gut. Eine Arbeit ist schön, wird gesagt, oder eine Leistung ist schön, nicht? Wo das mit auftaucht.
Und würden Sie sogar noch das darunter verstehen, also jetzt unter Modus,
ja,
lernen, wie die Rede an die Schauspieler von Hamlet, das ist ja auch eine Lehre.
So ist es, ja.
Und er sagt, sich so verhalten, dass sich der Schöpfer nicht für sein Geschöpf schämen muss.
So ist es.
Und also das, war so,
und das ist doch wirklich schön gesagt, das finde ich auch, ja. Ja.
Das natürlich heute sehr in Frage gestellt.
So ist es. Aber ja, klang gestern Nachmittag, ist das ein Stück angeklungen, tatsächlich so im Disput, weil doch da der eine Herr, der dann sagte, ich bin eigentlich nichts und das Geschöpf ist nichts oder so etwas, nur Gott, wo sagt, ganz so geht es nicht, wenn Gott uns schafft, sind wir nicht nichts. Dann hätte er uns ja gar nicht geschaffen. Nicht? Also man muss da schon aufpassen, wann man da eigentlich Gott beschämt, wenn man das übertreibt mit der Demut, um es so auszudrücken. Oder ich würde eher von Selbsthass sprechen, die ist ja weit verbreitet heute bei uns und bei den Anthropologen. Also wo es dann so Formeln gibt, der eine hat auch ein Buch geschrieben, der Mensch, das Untier, der eine Kollege, nicht? Wo das ist einfach auf den Begriff gebracht, der Mensch, das Untier. Oder der Mensch, ein schmalnasiger Primat, habe ich bei einem anderen Kollegen gelesen.
Das ist natürlich sehr gefährlich, weil auch wenn er unmenschlich ist, muss man immer noch von seinem Mensch sein.
So ist es. Und deswegen bin ich da eben auch so dagegen und sage, so kann man nicht vorgehen, aber das ist weit verbreitet, weil die Leute sich selbst nicht mögen, gerade also diese Intellektuellen, die zum Beispiel schon angefangen haben, dass sie zum Beispiel dann schon im Turnen waren, die schlecht oder beim Sport. Und haben von dort her also schon einfach so eine Unsicherheit in sich selbst nochmal und haben da Probleme mit sich darin, mit der Intelligenz noch auch nochmal, wenn sie die haben, weil man dann auch nochmal Probleme hat. Und dann, so wie man sich zu sich verhält, verhält man sich natürlich auch zu den anderen. Denn wenn man selbst nichts ist, was sollen die anderen sein? Und deswegen ist das so verbreitet, so ein Gedanke des Entlarvens und des den Mensch geradezu wollüstig abzuwerten. Habe ich den Eindruck, bei einer ganzen Reihe von Kollegen, wenn man das verfolgt in der Literatur. Früher hat man das immer dem Christentum vorgeworfen, dass die Menschen da immer nur als Sünder und als zu erlösen und sonst wieder vorgeführt wurden, wo dann so die Moderne ja eben gesagt hat, nein, und die Renaissance, die dann sagt, Würde des Menschen oder so. Nicht? Aber heute haben wir das umgekehrt, bis in die Kunst hinein. Und sagt, diese ganze zum Beispiel Verachtung oder Abwertung der Sexualität oder so in großen Filmen und dergleichen, was man alles früher der Kirche zugeschrieben hat, das haben sie heute zum Teil in der modernen Kunst. Auch in dieser Absetzung, in dieser Abwertung und Abqualifikation, die da drin steckt. Und da passt das wirklich wunderschön, wie das da, also dann der Hamlet da den Schauspielern sagt, das läuft auf eine Beschämung des Schöpfers hinaus, natürlich. Das steckt eigentlich dahinter. Das habe ich hier gerade jetzt gelesen, ein Buch, das ist der Tomasz Halik, der hat ja in der Akademie hat er einen Preis bekommen, glaube ich, letztes Jahr oder so etwas, einen Guardini-Preis auch. Ich will, dass du bist über den Gott der Liebe, also ein tschechischer Theologe, bei dem also, wo das hier in aller Schärfe da ist und wo übrigens ich auch jetzt hier gelesen habe, was ich gar nicht wusste, dass der René Girard sagt, also der Nietzsche sei der größte Theologe seit Paulus. Er selber sagt, nein, er schiebt zwischen Paulus und den Nietzsche noch den Meister Eckhart ein, also der Halik in seinem Buch. Er sagt, sonst ist das, da wird eigentlich so das Christliche gezeigt. Und da kommen dann nochmal genau eben auch diese Frage der Abwertung hinaus. Und wenn man so über die Atheisten spricht, eben als Tscheche hatte das ja alles erlebt, dass er dann nochmal sagt, das läuft, man ist eigentlich wütend auf den Schöpfer, der das zu verantworten hat, wie die Menschen aussehen und wie die sich benehmen. Zum Beispiel die beiden großen Ideologien und Unmenschlichen des letzten Jahrhunderts, die rote und die braune. Nicht? Also wenn das da eigentlich hingehört und dann sagt, dann ist das eigentlich richtige Wort des Gottes tot. Also jedenfalls eben der äußerliche Gott, der Gott, den man Rana würde sagen, kategorial vor sich hat im Wirken, wo wir heute mehr wissen über soziologische Einflüsse, psychologische, tiefenpsychologische Einflüsse, die man früher dann alle schon ins Göttliche hineingerechnet hat als Offenbarungen. Und sagt, nein, ich behaupte, das sind tatsächlich immer noch Offenbarungen. Das eine schließt das andere gar nicht aus, weil das Transzendentale und das Kategoriale ja nicht nebeneinander stehen, sondern die Kategorialisierung des Transzendentalen ist ja genau das, was wir sind. Jeder von uns ist ein Mensch und nicht bloß ein Stück Mensch, aber jeder eben auf seine Weise und mit seinen Grenzen, seinen und ihren, klar. Und dieses Ineinander, das scheint so schwierig zu sein, zu denken. Dass man darauf kommt, sagen muss, Gott oder der Mensch.
Und dass der Mensch vielleicht doch, ich meine, das wäre jetzt eine Einrede, jetzt allein durch das kapitalistische System ist er auch geprüft.
So ist es,
er ist
natürlich.
Durch alle Staatssysteme,
ja.
Ist er ja, er steht ja auch in der Prüfung. Also genau. Anscheinend braucht er es auch immer noch.
Ja, ja.
Weil er sonst nicht wachsen kann oder nicht die Möglichkeit zu wachsen.
So ist es.
Er kann
ist es.
Ja,
ja. Ja. Also das hat dieser jüdische Theologe, wie hat er noch geheißen, der immer auch bei uns in der Akademie oder so gesprochen hat. Ja, ja, danke. Der sagt, es gibt eben drei Formen des Atheismus, so meint er, so grob gesprochen, eben einmal, dass man eben einfach böse ist auf den äußerlichen Gott, der so weg ist, oder dass man eigentlich Agnostiker ist, weil man es leid ist, immer ihn zu suchen und nicht zu finden oder so, dass er sich immer so entzieht, weil wir leben in einer Zeit der Ungeduld und man braucht einfach Geduld heute, um das zu nehmen, weil die normalen Verbindungen ausgefallen sind, die im Mittelalter da waren, wo eben alle glaubten und das wurde von dort her getragen und so, also in den Milieus, wo eben, es ging eben alles so dort. Das geht also nicht mehr, sagt er, aber es gibt eine dritte Form des Atheismus, den gibt es eigentlich nur jüdisch, hat er gemeint, und das ist der Kampf mit Gott. Also so wie Hiob mit Gott rechtet und wie Jakob mit Gott kämpft und dann den Namen Israel bekommt. Nicht? Das ist eine ganz spezifische Form, die man eigentlich dann schon wieder auch Antitheismus nennen müsste. So etwas gäbe es, also das sei eine jüdische Qualität, hat er gemeint.
Prometheus,
ja. Da gab es es auch schon. Aber der Prometheus gehört natürlich zu einem Gott, der keine Götter, also diese Götter sind kein Gott. Nicht? Das ist wieder die andere Seite. Also dieser Zeus ist ja wirklich was Schreckliches, wenn man sich das nochmal so eigentlich bedenkt, wie der sich da benimmt die ganze Zeit. Und deswegen hat sich ja, das war ja der Punkt, den Ratzinger und Benedikt immer so, also auch als Benedikt noch immer so betont hat und betont, die Verbindung und Verbindung der Mission des Christentums mit der Philosophie gegen die Religionen. Das ist eigentlich der Weg, ich übernehme von der Philosophie die Religionskritik, die Kritik der falschen Götter und verbinde mich mit der Philosophie. Das ist das, was er auch in seiner Regensburger Rede angesprochen hat, auch weil er es hat immer wieder angesprochen. Er sagt, ich muss also Kritik üben an diesen Formen von Religion, wo die Götter eigentlich unter unserem Niveau sind. Aber man darf nicht übersehen, dass auch der wirkliche Gott Probleme macht. Als Herr der Welt, wenn man die Welt anguckt, wie sie ist.
Weil es heißt ja, ich bin der Gott des Lichts und des Dunkels.
So ist es. Eben, ja, genau. Eben. Und da fragt man sich, was heißt das? Und da gibt es Leute, die sagen, die lesen dieses Dunkel tatsächlich als das Böse. Auch manche Alttestamentler tun das so. Und da kann man sagen, gut, das ist eben ein Prozess, Gott eigentlich zu entdecken. Dass sich zunächst mal geht es ja los, dass man sagt, unser Gott ist stärker als die anderen. Und dann kommt ja allmählich dann diese Idee, dass es nur einen Gott gibt, auch für alle. Und dann muss ich zunächst mal die Rolle, die später dann der Teufel kriegt, Gott übergeben. Und dann gehört so ein Satz hin, das können Sie in den Chronikbüchern lesen, dass zum Beispiel in den frühen Texten ist es Gott, der zu David sagt, er soll eine Volkszählung machen. Und hinterher schickt er die Pest, weil er eine Volkszählung gemacht hat. Und wenn Sie dann das spätere Buch lesen, das Geschichtsbuch, wo es nochmal vorkommt, da ist es der Teufel, der das dem David einredet. Also es gibt so eine Phase, in der, wo man sagt, wenn Gott für alles da ist, ist er für alles da. Entweder ist es eine Strafe oder eine Prüfung oder wie auch immer, aber alles, was passiert, kommt von ihm. Das war ja der Gedanke. Zuerst hat man gedacht, nein, da gibt es andere Götter, böse Götter, Dämonen, die muss man bekämpfen oder sonstiges. Das war der erste Gedanke. Und dann kommt der zweite Gedanke, nein, Gott kann nur einer sein und er macht alles. Da muss man alles auf ihn zurückführen. Auch das Böse und das Ungute. Und dann kommt erst der nächste Schritt, das durchzuklären. Und zu sagen, nein, nein, das ist entweder eine Strafe oder es ist eine Prüfung oder es ist tatsächlich von Gott zugelassen, wieder entweder aus Straf- oder Prüfungsgründen, ist es der Widersacher, der Feind, der da Unkraut unter den Weizen streut, zum Beispiel, um ein Jesus-Gleichnis anzusprechen. Nicht? Und das muss man einfach sehen, wie das von dort her, und so geht das dann weiter natürlich auch in der Theologiegeschichte und in der Frömmigkeitsgeschichte. Diese Spannung zwischen diesen Punkten, wo die einen sagen, nein, das kann nicht von Gott kommen, sondern es ist anders. Und die anderen sagen, doch.
Doch, der Unterscheidung.
So ist es, so ist es.
Also, ich meine, das ja. 1799 Gedicht von Hölder, die in alles prüft wie der Mensch.
So ist es, genau das.
Damit der kräftig genährt, also danken kann.
Ja, so ist es.
Wenn er es nicht geprüft ja. hat, kann er vielleicht auch gar nicht diesen
so ist es.
Dank, der vielleicht ja. früher nur gegeben war. Mhm.
Gehört das hier mit hinein. Oder es kommt eben kämpferisch raus, wie bei Ignatius, der spricht dann davon von den beiden Bannern und von den Heeren, die gegeneinander kämpfen. Und das gehört ja ganz wesentlich in die zweite Woche der Exerzitien hinein. Nicht? Das zeigt, hier ist jetzt ein Kampfgeschehen, das hier hingehört.
Wie kommt es eigentlich zu der Unterscheidung vom Satan, von diesem Amt, zu ja. dem Satan?
Eben, das ist genau dieser Prozess, der dort abläuft. Sie sprechen es an, wie das genau ist. Da streiten sich ja die Gelehrten auch rum, weil man hat es ja nicht genau, um wie das ist. Wissenschaft heißt ja immer, dass Leute verschiedener Meinung sind und die Dinge werden diskutiert. Nicht? Ja, so ist es. Zuerst ist da so etwas wie der Anwalt, ja auch im Buch Hiob noch, nicht? Der gehört ja irgendwie mit dazu. Einfach so, das ist einfach so. Und dann verschiebt sich es immer stärker tatsächlich dorthin, dass er eben der Widersacher ist. Das gehört.
Eigentlich hat man doch jetzt das Gleiche. Das ist, also, es gibt ja auch die Bezeichnung der Verwirrung.
Ja,
und das
ja.
war ja in Köln.
So ist es.
Tumult. Und
genau so.
Ja auch zweimal geklaut worden. Also es war immer Tumult. Und
ja.
dann ist man abgelenkt. Und
so ist es. Mhm. Ja. Ach so, sie hat es ja auch erwischt.
Ja, nee, nee. Jetzt nicht, aber
ja, ja, aber so ist es. Ja, ja. ja. Nee, nee, also das gehört hinein, von dort her schiebt sich das eben so weg, dass man zuerst sagt, Sie können das noch schärfer, finde ich es, und das finde ich auch sehr unangenehm und schwierig, diese Idee der Rabbinen über den bösen Geist, die böse Kraft, die uns drin steckt, die linke Kraft, also die Aggression ist eben ein böser Trieb, so sagen wir Rabbinen, ist ein böser Trieb, der in uns drin steckt, und da gibt es die Texte, die sagen, das ist nicht durch den Sündenfall passiert, sondern der Mensch ist partiell böse geschaffen von Gott. Das gibt es also als eine starke Tradition innerhalb also des Talmuds und dieses Redens. Ich sitze gerade eben an der Rezension, nämlich vom Buch von Herrn Helbig, da den Studienleiter auf der Stuttgarter Akademie, der es sehr stark eben mit der Kabbala und all den Sachen hat. Und beschreibt da ein dickes Buch über einen Altar, den da einer von der neuen Leipziger Schule gemalt hat, der Triebel. Und der schildert das, und ich kritisiere das, dass er das überhaupt nicht vernünftig scharf in Frage stellt, berichtet das alles, dass die Rabbinen also so etwas entwerfen, wir sind partiell böse geschaffen. Aber das stimmt nicht.
Nicht das.
Ja, die Möglichkeit steckt drin, aber die kann man doch auch so verstehen, dass die gegeben ist, wenn ich eine Person bin, wenn ich ein Freiheitssubjekt bin, dass ich dann eben auch in diese Situation komme, eben non serviam, ich will nicht dienen. Das steckt eben drin von den Engeln, so eben in der Theologie, sowohl der Juden wie also der Christen, dass es losgegangen ist mit einem Aufstand im Engelreich schon. Und dass dann durch Verführung das eben auch beim Menschen geschieht. Wobei ja erstmal die Schaffung der Menschen, Augustinus sagt das ja selber auch, denn Menschen werden überhaupt nur geschaffen, weil eben die Engel gesündigt haben. Nach der Auffassung dieser Tradition. Und Augustinus übernimmt das. Er sagt, die himmlischen Chöre sind so ausgedünnt, müssen die Menschen geschaffen werden als Ersatz. Und dann, sonst gäbe es uns gar nicht, sondern bloß die Engel. Ob das jetzt wieder stimmt, ist eben die andere Sache. So will ich eben sagen, das sind so Theorien, die da sind. Und dann sagen die, dieser böse Trieb gehört einfach zum Leben dazu, weil sie eben dieses Aggressive dran sehen, diese Negativität, die drin steckt. Und die Antike hat ja den eigentlichen Kraft, sieht ja die eigentliche Kraft vom Fortschritt und allem und Leben im Kampf. Polemos pater panto. Krieg ist der Vater aller Dinge. Dann kommt das Christentum, wo das aufhört, und dann haben sie wieder in der Neuzeit kommt dann das Bürgertum, und da ist es die Arbeit, die es macht. Hegel bis eben hin zu Auschwitz. Nicht? Also das muss man sehen, also diese Aggression, entweder Krieg, Antike, oder eben Arbeit, Neuzeit. Beides Formen des Rangehens an, das da drin steckt. Deswegen von verknüpft mit Begierde, mit Zielen, die man hat. Er sagt, Willen zur Macht, ständig, begegnet uns ja hier dauernd, ne? Dass es darum hier geht. Und da muss man fragen, stimmt das, ist das so?
Zur Überprüfung ist es ja erstmal auch nicht schlecht.
So ist es.
Das wirklich anzuschauen.
So ist es. Soll man auch, nur werde ich jetzt in meiner Rezension schreiben, da müsste deutlicher drinstehen, dass das eine Folge von Fall ist, dass wir nicht böse geschaffen sind, sondern dass in der Freiheit, in der geschöpflichen Situation, das besteht, was man Versuchung nennt. Aber da haben wir jetzt ja schon den Punkt mit Versuchung, dass es genug Leute gibt, und das scheint auch zum Beispiel in der Theologie der Reformation stärker zu sein als bei den Katholiken, dass schon die Versuchung selber eigentlich schon als halberte Sünde gesehen wird. Da ist ja auch ein bisschen was dran. Also deswegen, warum haben zum Beispiel die Kirchenväter immer wieder gesagt, der Teufel hat sich geirrt bei der Versuchung Jesu, weil die sagten, der kann unmöglich wirklich versucht worden sein als Gottes Sohn. Das gibt es gar nicht. Sondern das kann nur so gehen, also für den kann das keine Versuchung gewesen sein. Das kann nur so sein, dass der Teufel sich vertan hat. Wenn wir sagen, nein, die Versuchung ist ein ernsthafter Punkt und nur deswegen reagiert er auch so scharf. Zum Beispiel als Petrus dann zu ihm sagt, also du wirst doch wohl nicht da zur Kreuzigung hingehen oder so. Wo er dann ja ganz scharf reagiert, sagt, geh hinter mich, Satan. Wo man merkt, wenn man so redet, da ist man also angegangen worden. Das ist keine souveräne Antwort. Der könnte ja ganz friedlich sagen, nee, also komm, das ist wirklich anders oder so. Nein, warum reagiert er so? Das heißt, hier steckt wirklich eine Situation, und deswegen finde ich das so toll, steht extra im Hebräerbrief drin, er ist in allem uns gleich geworden, außer der Sünde, sogar versucht worden ist er. Nur nicht Sünde. Und das lesen nicht alle so. Wie gesagt, gerade in der evangelischen Theologie gibt es also starke Richtungen, die sagen, das ist eigentlich, und gibt es ja auch dunkle Seiten dann bei Luther, wo er bis heute moderne Exegeten, die dann diesen Schrei vom Schluss des Markus-Evangeliums, also im ersten Schluss da, als Verzweiflungsschrei lesen. Und den Abstieg zur Hölle eben nicht wie die Ostkirche, dass er da runtergeht, sprengt die Schlösser auf und führt die Leute raus, sondern dass er selber eben diese Erfahrung der Hölle macht, weil er eben, dieser Schrei, warum hast du mich verlassen, wird ganz vergessen, dass er das ja im Du sagt und nicht in der dritten Person. Das heißt, er ist im Gespräch mit seinem Vater. Und deswegen geht ja der Psalm weiter, wenn Sie bis zum 11. Vers kommen, wo es dann heißt, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Nicht? Das ist ja eine ganz andere Sache. Aber das lesen die als partiell mitgemachten Unglauben. Also er ist in allem, hat er uns, so wie Paulus sagt, ich bin allen alles geworden, sagen die dann ja, und er ist auch selber Sünder geworden, was Unfug ist. Er ist zur Sünde gemacht worden, aber nicht als Sünder. Der Paulus das schreibt, nicht? Also das ist schon ein dunkles Kapitel nochmal, was da hineingehört und was so in der normalen, Rana würde sagen, so vulgärkatholisch, kommt das nicht vor. Weil das etwas kompliziert und belastend und bedrohend ist, nicht? Wird das normalerweise nicht gepredigt oder so. Dass da nochmal so eine Dimension da drin steckt, eine Abgründigkeit.
Naja, wir haben schon, sagen wir mal, diese, es gibt ja schon die Hinweise jetzt bei der Ehe, also praktisch, dass der Gedanke schon von Ehebruch, Ehebruch.
Ist schon Ehebruch, ja, ja, das ist auch so.
Das hat ja schon in der Kultur dazu geführt, dass man eine bestimmte Lauterkeit.
So ist es. Genauso.
Also, aber das ist ja auch ein
altmodisches Wort. So ist es heute altmodisch. Aber das ist genau das, weswegen er hier, was ich da gerade Ihnen ja vorgelesen habe, wo er sagt, dass wir das eben tatsächlich dem Christentum verdanken, diese Sinn für Aufrichtigkeit, für Lauterkeit und auch im Denken.
Würde er, wenn dann nicht diese Atmosphäre von Lauterkeit entsteht, würde ja keiner mehr zu Recht auch dem anderen trauen dürfen.
So ist es. So ist es.
Das ist ja der Folge. Ja,
ja. Ja, genauso.
Also wir sehen das auch bei den Muslimen, die sagen zum Teil, ja, keiner traut dem anderen.
So ist es, so ist es.
Und dann hat man diese Krise.
Genauso. Ja.
Und es wird dann einseitig berichtet, dass vielleicht nur der zuschlägt, aber der weiß, wenn er nicht zuschlägt,
hätte der andere geschlagen. Genauso, so ist es.
Und dadurch sehen wir nicht das ganze Bild, sondern nur ein Entzerrt.
So ist es, ja.
Und können aber dadurch auch nicht stimmig reagieren.
So ist es.
Mit unseren schon erarbeitet. Ja.
So ist es. Sollte man machen, denn wir haben das ja auch durchgemacht. Also diese konfessionellen Kriege bei uns, wo ganz Europa hier in Blut und Tränen untergegangen ist. Vor allen Dingen besonders deutlich in England, in den Auseinandersetzungen dort und in diesen grässlichen Geschichten der Kreuzigung, wo sie dann zugleich noch den Bauch aufgeschnitten haben und die Eingeweide aufgerollt und so Geschichten. Nicht? Also Christen und Christen gegeneinander. Und das an sich haben wir die Erfahrung mit diesen Dingen und müssten deswegen damit also anders umgehen können. Aber das hat man da irgendwie so vergessen und verdrängt und verschoben, dass man, ganz wie Sie sagen, das nicht richtig macht dann. Und das ist das, bitte?
Ich kann es verstehen, weil Sie sagen, die Reformation,
ja,
die Versuchung schon als halbe Sünde sieht, eine meiner Schülerin stand aus dem christlichen Pfarrhaus und da hat der Vater auch gesagt, nein, Zorn, Wut und sexuelle Versuchung, das ist schon Sünde, sage ich, was soll denn so ein armer Mann machen, der sich von der Blondine sexuell angezogen ist, aber er entscheidet, setzt sich mit Sünde an die Bar oder nicht.
So ist es. Ja, ja. Eben, eben. So ist es, so ist es, ja. Eben, wir sagen, ja eben, das ist schon merkwürdig. Also Gasol wird gesagt, nein, das ist entzündbares Material, dieser Fomes. Und dann die evangelische Theologie sagt schon, nein, das ist selber schon, also irgendwie schon eine Sündhaftigkeit an sich dürfte man, und das stimmt ja. Also wenn jemand da einem Beamten einen Geldschein in den Pass legt und der überlegt erstmal, ob er nehmen soll oder abweisen, ist das natürlich schon nicht in Ordnung. Das ist ja klar. Nicht? Also Versuchung heißt immer, wenn sie uns wirklich erreicht, zeigt eine Schwäche in uns selber. Also dass schon die fünfte Kolonne in uns drin sitzt, natürlich. Sonst wär's keine Versuchung für uns, sondern wäre es ein Ansinnen, dass wir empört abweisen oder nicht empört, sondern einfach gelassen, da kommt die in Frage. Aber wenn man dann schon anfängt, sagt, halb zieht es ihn, halb sinkt er hin, nicht? Dann ist es eben schon. Und deswegen kann man verstehen, dass also die Kirchenväter sagen, nein, er selber war nicht versucht.
Ja, es kann eben sein, dass ja, gerade bei Anziehungskraft, dass dann die Kraft von einem ja weggeht und dann ist man nicht mehr in seinem Selbstsein.
So ist es.
Und hat auch dadurch gar keine Widerstandskräfte.
So ist es.
Sie, auch
ja. Sie beschreiben ganz korrekt die Versuchungssituation. Also Versuchung heißt immer, man ist selber schon schwach. Dasselbe wiederholt sich, wenn man, ich denke, also ich bin ja da in diesem Beirat der Zeitschrift für medizinische Ethik, bei der Krankheit dasselbe. Wenn man krank ist, ist man eigentlich zu krank, um vernünftig auf gesunde Weise krank zu sein. Sondern da ist man selber da schon zu schwach und wird durch die Krankheit selber schon gekränkt. Also nochmal mit. Und deswegen braucht man da nochmal eine eigene Hilfe, denn an sich müsste man, um mit der Krankheit richtig umzugehen, gesund zu sein, aber man ist krank. Und dasselbe, was Sie da biologisch schon auf der Ebene haben, dass hier so dass die eigene Schwäche eben hier getroffen wird, das eigene Immunsystem, das nicht richtig funktioniert und sonst wie, das haben Sie genauso in der Schilderung der Moral natürlich. Dass dieser Schwächung von außen eine innere Schwäche entspricht.
Aber der Kranke könnte ja immer mit weniger Energie, die die er natürlich hat, sonst wäre er nicht krank, damit trotzdem auch gesund sein, ein Stück.
Das soll er sein, genau das ist es. Ja.
Er zieht sich ja zurück,
ja,
ein bisschen aus dem Leben.
Ja.
Also mit weniger kann er trotzdem erfahren, was gesund ist.
Das ist auch wichtig, ja, das ist richtig. Also ich sage auch, was nötig ist, ist, dass man auf eine gesunde Weise krank ist. Und da kann man wieder bei Nietzsche, haben wir auch schon einiges gelesen zwischendurch, wenn Sie sich nochmal erinnern, wo er sagt, es gibt die kleine Gesundheit, die nicht krank ist, und es gibt die große Gesundheit, die eben auf gesunde Weise mit der Krankheit umgehen kann. Wo das dann nochmal auftaucht. Und da gehört dann dieses berühmte Gebet von Pascal hin für den rechten Gebrauch der Krankheit. Wo das ja extra Gott darum bittet, bittet ihn nicht um Gesundheit, der war ja schrecklich krank immerfort, die letzten Jahre in besonderer Weise nochmal. Er sagt, wie gehe ich damit jetzt auf richtige Weise um damit? Und das ist dann toll, wenn man solche Menschen eben kennenlernt, das habe ich auch schon öfter angesprochen, die eben jahrelang krank sind und so, aber die sich mitfreuen können am Glück anderer. Die daran interessiert sind, die nach wirklich fragen, statt bloß in ihrem Schmerz zu stecken oder in ihrem Leiden, sondern wirklich sich freuen können an dem Glück anderer. Das ist schon eine tolle Sache, dass das gibt.
Also, bei der Versuchung vielleicht auch noch einzeichnen müsste, dass natürlich das Raffinement des Versuchers in dem Maß zunimmt, in dem der zu Versuchende intelligent ist. Oder
genau so, ja, ja. Und deswegen, ja. Ja, eben. Ja, eben.
Das heißt, ja.
So ist es. Das meine ich auch. Ja. 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 Nee, das ist finde ich auch. Das ist ein wichtiger Punkt, das mitzusehen und aufzunehmen. Deswegen zählt zum Beispiel Thomas die Wissenschaftler, die Theologen und die Philosophen mit zu den Märtyrern, weil er sagt, die haben größere Versuchungen. Also die müssen sich also mit Versuchungen auseinandersetzen und die bekämpfen, die andere Leute gar nicht haben, weil die nicht auf solche Gedanken kommen, die dort da auftauchen. Also das muss man schon mitsehen. Also, er sagt hier, die Moral ist eben was Schönes, natürlich ist sie was Schönes und verheißungsvoll, dass das hingehört. Wir wollen also die Welt verehren können, die soll in Ordnung sein, durch ein Wachstum an Schärfe, Misstrauen, Wissenschaftlichkeit, auch durch einen höher gerichteten Instinkt der Wahrhaftigkeit. Also unter wieder christlichen Auswirkungen ist diese Interpretation uns immer mehr unerlaubt worden. Er sagte, das geht eben eigentlich nicht, sondern wir müssten realistischer gucken, dass wir nicht so edel sind, wie das in der Moral der Fall ist. Während ich ja genau dafür eintrete und sage, das ist auch wieder so ein Punkt, soll ich also sagen, dass das Gesetz eigentlich nur da ist, damit also die Sünde größer wird, so lesen ja manche den Paulus oder so, sondern ist es nicht so, dass Gesetz selber schon Gnade ist? Nicht? Luther sagt, der erste Gebrauch des Gesetzes ist, dass es uns unserer Ohnmacht überführt. Das ist ja der Gedanke, der dorthin gehört. Ich würde sagen, nein, das Erste beim Gesetz ist, dass ich gewürdigt werde, des Gebots zu lieben. Das verleiht mir also Adel. Das ist selber eine Gnade schon. Dass man, also dass wir sollen müssen, ist schmerzlich, weil wir es nicht von selber tun. Dass wir ein Sollen kriegen zum Lieben, ist natürlich erbärmlich, dass wir das brauchen. Aber andererseits, dass wir das Sollen kriegen, wo wären wir ohne das Sollen? Das ist selber schon noch ein Adel, wo dann eben dieser Satz, den ich so liebe, von Levinas dahin gehört, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zum Gutsein. Was mehr ist als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Also da bin ich, also in dem Punkt bin ich ganz gegen Luther und ganz auf Seiten eben von Levinas, der sagt, dieses Sollen ist die Grundgnade. Das Erste, dass ich überhaupt da bin und das Zweite, dass ich gerufen bin, dazu zu lieben, gut zu sein. Das so wie man, wenn ich jetzt Gott weglasse, eben sage, die Menschenwürde gründet im kategorischen Imperativ. So eben, ja.
Weil ja. Das ist ja die Ich-Leistung eher, was ich mir kaufen kann.
So ist es, genau so, ja. Aber das behaupte ich, sei der eigentliche Kern, der da hingehört. Nicht? Und er sagt, ja, das klingt ja alles ganz schön, aber das ist eben nur eine Interpretation, das ist nur eine Meinung, das ist geträumt. Und das kann man nicht machen. Wenn Sie nochmal zurückblättern auf die Seite vorher, auf der Seite 185, der oberste Text, das ist so ein kleiner Text, der nur drei Zeilen, wo er das ja nochmal anspricht hinsichtlich des Dings, eines Dings oder das Ding an sich. Auch das Wesen eines Dings ist nur eine Meinung über das Ding. Nicht? Also dass er überall sagt, das ist die Interpretation, es ist die Meinung, wo ich dann sage mal langsam, man könnte jetzt auch dieses Wortspiel machen, eine Meinung nenne ich ja auch, das ist meine Ansicht und dann kann ich das Wortspiel mit dem Wort Ansicht machen. Das heißt, meine Ansicht von einer Sache verdankt sich der Ansicht, die das Ding mir zeigt. Das ist nicht bloß meine subjektive Ansicht, sondern es ist eine Antwort auf die objektive Ansicht des Dings, das mir diese Seite zeigt. Und das würde ich eben auch für die Moral einführen und sagen, ich werde aufgefordert zum Gutsein, nicht bloß ich wünsche mir das oder ich wäre es gern oder ich fände das schöner, sondern ich werde dazu aufgefordert, im ganzen Ernstes, du sollst. Und Jesus verknüpft das ja, das ist ja seine Eigenleistung, das jetzt zu verknüpfen, das erste Hauptgebot da, das Schema Israel, man soll Gott lieben und dann verknüpft er es ja mit dem Nächstenliebegebot aus dem dritten Buch Mose. Nicht? Und nimmt das zusammen. Das ist ja dieser besondere Schritt. Also feinster Ausweg, der Kantsche Kritizismus. Der Intellekt stritt sich selbst das Recht ab zur Interpretation, in jenem Sinne aber auch zur Ablehnung der Interpretation, weil das ja auch nochmal eine Interpretation wäre. Also sagt er, ich kann gar nichts sagen. Tatsächlich geht es ja Kant darum, nicht bloß zu zeigen, dass man Gott nicht beweisen kann, sondern will ja auch zeigen, dass man auch nicht beweisen kann, dass es ihn nicht gibt. Deswegen ja sein berühmter Satz, ich wollte das Gewissen einschränken, um Platz für den Glauben zu machen. Nicht, dass er das, und das spricht er hier an. Also man begnügt sich mit einem Mehr von Vertrauen und Glauben. Eben Glaube heißt Vertrauen. Das ist schon vieles Vertrauen, das Trauen, sagt immer Norbert Baumert. Vertrauen und Glauben mit einem Verzicht leisten auf alle Beweisbarkeit seines Glaubens. Mit einem unbegreiflichen und überlegenen Ideal, Gott die Lücke auszufüllen. Und das geht eben auch nicht mehr, sagt er. Das hat man früher gemacht. Er sagt, man hat eine Lücke hier ausgefüllt. Die Frage ist, ob das richtig beschrieben ist. Ob da wirklich bloß eine Lücke ausgefüllt wird. Das kann man so sehen, da haben wir gestern darüber diskutiert miteinander. Ich sage, das ist nicht eine Ausfüllung einer Lücke, sondern wie er ja auch das Postulat definiert, eine Behauptung, die unabtrennbar an einer praktischen Erfahrung hängt. Und diese praktische Erfahrung ist, dass ich das soll erfahre, dass ich erfahre, dass er mich zum Gutsein drängt. Das zeigt, dass er Person sein muss, dass er personal ist und dass er die Liebe in Person ist oder so. Würde ich sagen. Und nicht eine Füllung einer Lücke. Er sagt das so, Füllung einer Lücke. Ich sage, nein, rein theoretisch kann man das so ausdrücken, wenn ich eben Beweise verstehe, wie in der Mathematik und Physik. Und das war ja damals in meinen Augen das Unglück von Kant, dass er meint, so muss Wissenschaft gemacht werden wie Newton. Und das gilt eben nicht für die Philosophie. Sondern dass in der Philosophie kann ich in entscheidenden Punkten nichts beweisen im Sinn, sondern ich appelliere ans Gewissen, behaupte ich, dass es darum eigentlich geht. Und deswegen zwingen philosophische Beweise nicht. Sie zwingen im innerweltlichen, also im Endlichen, aber im Blick auf das Unendliche entbinden sie. Und da ist es dann eine Sache der eigenen Entscheidung und Freiheit. Also Hegel versucht das Ganze ja nochmal wieder auf den Begriff zu bringen und sagen, doch, das kann ich auch theoretisch machen. Der Hegelsche Ausweg im Anschluss an Plato, ein Stück Romantik und Reaktion, zugleich das Symptom des historischen Sinnes einer neuen Kraft. Der Geist selbst ist das sich enthüllende und verwirklichende Ideal im Prozess, im Werden, Also habe ich zwar Gott noch nicht jetzt, aber ich werde ihn bekommen. Das ist ja dieser Gedanke, den er hier als Nächsten anfügt. Er sagt, jetzt kommt die Geschichte hinein, die Zeit kommt hinein, Gott ist noch nicht da, aber er ist dabei zu werden. So wie man das ja bei Lessing auch lesen kann, nicht? Diese Erziehung des Menschengeschlechtes und der werdende Gott, der da eigentlich hingehört. Das ist ja der Grundgedanke des deutschen Idealismus, übernommen von dem Schuster. Da, und das finde ich wirklich ein unglückliches Bild. Also zu sagen, der werdende Gott, das ist so die entscheidende Mitte des deutschen Idealismus dann. Also, und das fasst er jetzt ja kurz nochmal zusammen. Also wir sind hier, jetzt können wir noch nicht anbeten und es ist nicht, aber wir erwarten das für die Zukunft. Das ist diese abschwächende Form. Gott ist in uns unerkennbar und unnachweisbar. Das ist eben der Hintersinn der erkenntnistheoretischen Bewegung. Aber Gott ist nachweisbar als etwas Werdendes. Und wir gehören dazu, eben mit unserem Drang zum Idealen. Hintersinn der historisierenden Bewegung. Das ist das, was Sie dauernd zum Beispiel bei Rilke haben im Stundenbuch, wovon die Leute dann so hingerissen sind. Da sagt, wir bauen an dir, du bist ein Dom und wir bauen an dir. Und wir sind die Knappen, die das bauen. Und ich schon als Schüler nicht verstanden habe, wie die Leute da so hingerissen sein können davon. Denn wie soll ich einen Gott anbeten, den ich baue? Nicht ganz merkwürdig. Und da bin ich schon auf der Seite von ihm hier von Nietzsche, der sagt, was soll das sein? Ein Gott, der erst noch wird? Und deswegen sagt er, und dasselbe kann man dann in die Natur hineinstecken, und da hört er dann auf, dann sagt er, das ist dann eben Darwin. Und deswegen gibt es ja auch die Leute, also die das sagen, die sagen, ohne Hegel kein Darwin, und deswegen eben sagen zum Beispiel Rahner-Kritik, der Rahner hat zu viel Hegel drin und deswegen ist das nicht richtig katholisch oder so. Was zum Beispiel die Frau Stockhausen sagt in ihrer Hochschule. Ne? Dass die sagt, das geht nicht, das passt nicht, das muss weg. Also man sieht, es ist niemals die Kritik an das Ideal selbst gerückt, sondern nur an das Problem, woher der Widerspruch gegen das Ideal kommt. Warum es noch nicht erreicht ist. Oder warum es nicht nachweisbar im Kleinen und Großen ist. Das ist das Problem. Also man traut sich nicht an das Ideal selber heran, sondern man sagt nur, warum setzt sich das nicht durch, woran liegt es? Und da sagt natürlich der Marxismus, es liegt an der Wirtschaft, an der Ausbeutung durch den Kapitalismus. Das war dann damals die Idee. Und daher natürlich dieser Punkt, dass er sagt, ist das Ideal des Weisen nicht eigentlich grundmoralisch? Natürlich ist es das. In der Weisheit geht es um Moral, nicht um Herrschaftswissen, sondern eben um zu wissen, wie man richtig menschlich wird. Und das stimmt, genau darum geht es. Und das sieht er und sagt, das ist eigentlich das, wozu wir unterwegs sind. Es macht den größten Unterschied, ob man aus der Leidenschaft heraus, aus einem Verlangen heraus, diesen Notstand als Notstand fühlt, oder ob man ihn mit der Spitze des Gedankens und einer gewissen Kraft der historischen Imagination gerade noch als ein Problem erreicht. Also bin ich da jetzt naiv auf diese Hoffnung aus, sagt er, oder erkenne ich das wenigstens als ein Problem, und das wäre besser, meint er, anstatt da jetzt ein Wissen der Lösung zu haben. Die ist eben nicht da. Dieses Nichtwissen. Und das ist dann auch das, weswegen also eben da der Hallig da eben dann sagt, ja, der Nietzsche ist tatsächlich eben dieser der größte Theologe nach Paulus und Meister Eckhart, weil er das in dieser Form hier problematisiert. Und sagt, wir haben eben Gott nicht, er ist eben nicht zu greifen. Abseits von der religiös-philosophischen Betrachtung finden wir dasselbe Phänomen im Utilitarismus, Sozialismus, Demokratismus, wo also die moralischen Wertschätzungen kritisiert werden einerseits, die wirklich getroffen werden, dass die Leute eine falsche Werteordnung haben, aber er glaubt an sie, ebenso wie der Christ. Naivität, als ob Moral übrig bliebe, wenn der sanktionierende Gott fehlt. Das ist wieder ein Punkt, den ich nicht richtig finde mit der Sanktionierung dabei. Also ich weiß wohl, dass das immer wieder so gesagt wird, dass ich also die Religion für die Ethik brauche, damit da jemand eben als Brother Watching Me die Beobachtung hat und der hinterher mit Strafe und Lohn kommt. Auch Schopenhauer sagt das ja so, dass ich also zum Gebot gehört die Sanktion. Und ich sage, das sehe ich nicht ein, sondern ich behaupte, dass das Gebot aus sich selber einleuchtend das wahre Gute und das einzig Richtige die unbedingte Forderung ist. Deswegen nennt Platon das das Licht. Und findet es falsch, das mit Sanktionen zu formulieren. Das Alte Testament tut es auch immer wieder mit Sanktionen. Wird immer wieder gesagt, das ist eine Strafe. Zum Beispiel, um nur etwas zu nehmen, was ja auch jetzt nochmal mit diesen Kölner Verhältnissen wieder hinpasst dort, dass weltweit, kulturübergreifend, überall die Frauen abgewertet werden gegenüber den Männern. Auch wieder in den ganzen religiösen Traditionen, das Bild, was dort da ist, bei den Rabbinen ist, der Mann ist die Sonne und die Frau ist der Mond. Und der Mond wird im Schöpfungsbericht zweimal angesprochen. Beim ersten Mal heißt es die beiden Lichter für Tag und Nacht. Und dann kommt es noch mal 3 Tage später vor, dass er das kleinere Licht sei. Und daraus machen die Rabbinen, dass der Mond sich beschwert hat und gesagt hat, ich hänge nicht von der Sonne ab. Natürlich hat der Mond kein Licht, sondern das Mondlicht ist Sonnenlicht, wie wir wissen. Aber dass er sich beschwert hat und da zur Strafe dann das kleinere Licht wurde. Und von dort her haben sie dann in der Kabbala, die Zahl für den Mann ist die 3 natürlich. Also die 1 ist sowieso alles. Die 1 ist alles und 2 und Entzweiung ist immer schon was Schlechtes. Und die Bibel fängt bei Schöpfung, die ja schon der Entzweiung ist, mit einem Bet an. Mit dem Buchstaben 2. Bereshit, nicht mit Aleph, sondern mit B. Mit der Zweiheit. Und dann ist die Dreiheit, die 3 das Besondere, weil die 3 die 2 wieder zur 1 zurückführt. Und die 3 ist dann die Zahl für den Mann. 2 ist die Zahl für die Frau. Deswegen ist 3 mal 2 ist 6 und 6, beides, nicht? Ist man da in dem drin. Und 3 und 2 ist 5 und das ist die Zahl für die Ehe. Und für die Liebe des Pentagramm, das man in einem Zug zeichnen kann. Der Liebesknoten und so. Da hat man also dann die 5, die in Ordnung ist. Aber nochmal, also der Mann die 3, die Frau die 2, der Mann die Sonne, die Frau der Mond, der Mann das Gold, die Frau das Silber. Und so zieht sich das auch durch die ganze biblische Tradition und christliche Tradition und auch in den anderen Kulturen, wo die Frauen bessere Haustiere sind zum Teil dann nochmal und einfach Besitz, ja, wie noch im letzten Gebot, der 10 Gebote, nicht? Haus, Esel und Frau, einfach so mit drin. Und da wird aber überhaupt nicht berücksichtigt, wenn Sie jetzt gucken, das ist Genesis 3, ich glaube 26 oder 27, wo als Strafe wieder, Strafe, wir reden ja mal von Strafe statt von Folge, als Strafe für den Sündenfall der Frau gesagt wird, du strebst nach dem Mann und er herrscht über dich. Das ist also keine Schöpfungstatsache. Aber das wird so behandelt, als wäre das Sonne und Mond immer so gewesen. Das gehört so hin. Nein, in der Bibel selber steht drin, es ist eine Folge des Sündenfalls und nicht der Schöpfung. Aber wo lesen Sie das dann hinterher in den Traditionen? Da wird gesagt, es ist so, das ist natürlich so. Der Mann ist eben der Mann und die Frau ist eben. Anstatt zu sehen, dass in der Andersartigkeit kein Wertunterschied drin liegt. Und dass das Folge des Sündenfalls ist. Der Helbig spricht von Sündenfall und verteidigt die Erbsünde. Die wird ja heute abgeschafft von den meisten Theologen. Nicht? Die gibt es nicht. Aber er tritt dafür ein, aber er zieht nicht diesen nächsten Schritt, dass er das anwenden müsste auf diese Idee von Verhältnis von Mann und Frau zum Beispiel. Das lesen Sie nicht in den Sachen. Das ist wie untergegangen, dass das nicht mit der Schöpfung unmittelbar gegeben ist, sondern mit der Schöpfung wird es schon angesetzt, wenn Sie zum Beispiel Paradise Lost lesen. Da ist von vornherein, die Eva ist einfach so eine zweite Person und traut sich nicht so ganz. Und deswegen verführt ja auch dann der Teufel sie und geht sie an und schmeichelt ihr und sagt, du bist doch schön und dies oder jenes. Also genau dieser Weg, das ist Schöpfungsfolge schon. Wird nicht darauf reflektiert, dass das Folge des Sündenfalls ist. Während das ja gerade, wenn ich schon von höher oder niedriger reden muss, sagen muss, dass an sich in der Schöpfungsordnung von Gott her immer das sogenannte Höhere dem Niederen dient. Also die Menschen machen Tierschutz und die Engel kümmern sich um die Menschen. Also es geht immer von oben nach unten, nie andersrum. Deswegen habe ich da ja gesagt, also die Theologie dient der Philosophie. In diesem Gesichtspunkt, weil überall das Höhere also dem anderen dient. Aber das wird nicht gesehen. Oder haben Sie das schon sonst so gelesen oder gesehen irgendwo in den Texten? Ich jedenfalls nicht. Es wird immer so geschildert, als sei das einfach eine Schöpfungstatsache. Obwohl es ganz deutlich steht. Und deswegen bleibt also hier nur dieser Gedanke übrig, es ist immer also dieser Kampf um die Macht. Und da ist eben als unter bestimmten Rücksichten eben ist dann tatsächlich der Mann mächtiger. Oder weil die größere Kraft der Frau in einer anderen Weise eingesetzt wird. Unter anderen Rücksichten ist sie natürlich das starke Geschlecht, das wissen wir ja. Aber von dort her baut sich es dann so auf, wie es ist. Und eben ganz besonders ausgeprägt offenbar nochmal in der arabischen Welt. Nicht, wo das einfach anders gar nicht hingehört.
Und dass es vielleicht Notwendigkeiten gegeben hat, geschichtlich, evolutionär, den Mann mehr aufzubauen, weil er sonst noch weiter hinter der Frau
so ist es. Wäre. Also so sehe ich das auch. Ja, so sehe ich es auch. Also dass er tatsächlich weiß, dass er das schwächere Geschlecht ist und sich deswegen so aufmandelt. Also das glaube ich schon, dass das so ist.
Das ist ja auch zum Teil ein hysterischer Kampf.
Ja, ja.
Erleben,
ich meine doch auch,
weil
ja.
Sie unter Macht bleiben,
so ist es.
Mitteln,
ja, ja.
Weil sie merken, da ist so eine Kraft,
so ist es.
Weil das so lange geschlummert.
Genau so, ja.
Die Frauen, die unterdrücken,
ja, ja.
Die würden eigentlich, da wird es nur noch Frauen an den Unis dann geben.
So ist es, ja, ja. Ja, auf dem Weg sind wir ja.
Ja, ja.
Also für die Schulen ist schon klar. Mit Schulabschluss oder so, das, sowohl für die Grundschulen wie in den Gymnasien ist ja auch die Entwicklung dahin. Und auch bei der Studentenschaft. Das gibt es schon, es geht immer noch nicht so ganz dann hinterher beim Lehrkörper, aber das da kommt und auch in den Unternehmen geht es nicht so ganz dann nicht. Da wird entsprechend noch gemauert, aber sonst ist es so. Muss man schon sehen. So ist es.
Dass ja. Er eben so eine Güte hat, dass er damit umgehen kann.
Ja, eben.
Sonst reagiert er aus Neid oder als
so ist es.
Priorität. Das ist ja, ja auch keine Ordnung.
Das so ist es. Und geahnt haben die das ja schon vorher. Wenn man zum Beispiel, ja, gucken Sie die Nibelungen, nicht? Wo der Siegfried da helfen muss, dem Gunther da, nicht? Da haben sie es ja schon, also in der Schilderung schon da. Deswegen so in Träumen und Märchen und Mären kommt das ja schon vor, das Wissen ist da. Wie diese ganzen Reden, der Mann ist der Kopf, aber der Hals dreht ihn oder so ähnlich, oder so Geschichten, nicht? Das ist diese ganzen Volkssprüche, die dahin gehören. Nicht? Also, dass er sagt, glaubt man, wie sieht das also aus? Was heißt jetzt eben Glaube an die Moral? Und wo er jetzt sagt, Grundproblem ist daher, woher diese Allgewalt des Glaubens an die Moral. Und da behaupte ich, da heißt meine Antwort einfach, weil es von sich her einleuchtet, dass es einfach widerspruchslos ist, das Tollste, was es gibt. So wie Sein besser ist als Nichtsein, ist also Gutsein einfach nochmal besser als nicht gut sein. Das ist so evident, das ist kein Glaube dran, sondern das sieht man ein. Das ist so. Was soll da sein? Und da muss ich eben aufpassen, so Sätze wie eben der Kollege Albert, der dann sagt, ich muss alles beweisen, während meine Formel heißt, nein, ich muss beweisen, was nicht einleuchtet. Was einleuchtet, kann ich gar nicht beweisen. Beweisen kann ich nur Nicht-Einleuchtendes. Und beweisen heißt, dass ich Nicht-Einleuchtendes auf einleuchtende Weise auf Einleuchtendes zurückführe. Und das heißt beweisen. Und deswegen ist es falsch zu sagen, ich muss alles beweisen. Und dann komme ich dann ins Trilemma dann, ins Münchhausen-Trilemma. Wenn ich behaupte, alles muss ich beweisen. Genau wie es falsch ist zu sagen, alles muss eine Ursache haben. Sondern nur das, was selber nicht in sich gründet, braucht eine Ursache. Es ist falsch zu sagen, alles muss eine Ursache haben. Und dann sagen, da muss Gott eine Ursache haben. Unfug. Aber er formuliert das so und sagt, es sei ein Glaube. Glaube, natürlich, es ist eine Sache, die ich nicht rein theoretisch sehe, sondern indem ich mich ergreifen lasse. Das heißt, es ist nicht eine rein theoretische Sache wie in der Mathematik, wo nicht der ganze Mensch drin gefordert ist, sondern nur also der Verstand, sondern hier gehört der ganze Mensch hinein und das kann man dann gern Glaube nennen. Aber nicht so, wie er sagt, das ist dann bloß eine Meinung, sondern ich habe mich erschlossen für das, was ich da sehe. Also, der sich auch darin verrät, dass selbst die Grundbedingungen des Lebens zugunsten der Moral falsch interpretiert werden, trotz Kenntnis der Tierwelt und Pflanzenwelt. Ich lese das so, dass er eben nochmal sagen will, er erlebt in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt den Kampf zwischen den Stärkeren und den Schwächeren. So wie man ja gesagt hat, wenn die Pflanzen sprechen oder reden würden, dann wüssten wir, dass im Wald ein Riesengeschrei da ist von all denen, die da nicht mit den Wipfeln oben hochschaffen, die da unten nur im Niederholz bleiben oder einfach so weg sind. Dann wäre das schon eine schreckliche Schilderung, wie wir sie sonst nur bei den Tieren erleben, mit Fressen und Gefressen werden. Und dann kommt den Leuten das so, kommt das dann so friedlich vor im Wald, weil die Bäume nicht schreien. Wo sagt er hier, da setzen sich also die Stärkeren durch und das müsste man so sehen und nur beim Menschen bricht jetzt die Moral aus. Also man könnte eben daran denken, wenn man eben jetzt guckt, zum Beispiel die Ethik von dem Arzt, der Arzt, der in Afrika gearbeitet hat und Albert Schweitzer, der eben sagt, ja, das Leben ist das Höchste und sagt, und beim Menschen kommt jetzt also die Moral da herein und deswegen wird der Mensch immer schuldig, weil er eben mit dem Leben nicht richtig umgeht. Wo es dann diese Mönche gibt in Asien, die immer mit dem Mundschutz rumlaufen, damit ja nicht mal eine Mücke denen in den Mund fliegen kann, weil sie verantwortlich sind gegenüber allem Leben, das dorthin gehört, nicht? Und dann kommt diese Tragik raus, die kann es nicht anders nennen, dem Arzt, dass es nicht geht. Und das will er hier sagen, also in der Tierwelt, Pflanzenwelt, Kampf zur Macht und die Selbsterhaltung, dass das alles dahin gehört, die darwinistische Perspektive auf Versöhnung altruistischer und egoistischer Prinzipien. Er sagt, er will das irgendwie verbinden miteinander, aber ein Altruismus, den gibt es eigentlich nicht. Und eigentlich gibt es nur die Macht oder auch der Altruismus dient nochmal, das haben die dann ja genannt, Egoismus der Gene. Nicht? In einer bestimmten Phase, dass es darum geht. Und dass wir da eigentlich nur diese Genmaschinen sind. Und er weist dann eben hier bei La Rochefoucauld auf die Kritik des Egoismus, nicht? Weil er sagt, klar sind wir egoistisch. Das steckt ja in uns drin, meine Formel heißt ja, der eigene Hunger ist ein physisches Problem und der Hunger anderer Leute ist ein moralisches Problem. Und unsere physischen Probleme sind uns nahe und die moralischen Probleme sind ein bisschen weiter weg, die kommen von außen. Nämlich als du sollst.
Und wie weit kann man trotzdem versöhnlich auch mit dem Egoismus sein, weil er ja auch den Menschen unwillkürlich geschieht in bestimmten Situationen?
So ist es.
Zum Beispiel, wenn er da nicht den Egoismus hätte, würde er vielleicht keine Selbsterhaltung haben.
So ist es, so ist es, ja. Also, ja.
Natürlich, wenn alles Egoismus ist,
ja, ja.
Geht er sich ja auch auf.
Aber ja, ja. Ich meine auch.
Alles, was
ja.
Willkürlich
ja.
Ist,
ja.
Ist ja eine Weisheit.
So ist es. Und deswegen macht man ja auch einen Unterschied zwischen Eigenliebe und Selbstliebe. Oder so, die Philosophen sagen. Es gibt eine, ich bin geboten und verpflichtet, für mich zu sorgen und ordentlich mit mir umzugehen, weil auch ich nicht bloß anderen Leuten, sondern erstmal mir geschenkt worden bin von Gott und habe mit diesem Geschenk ordentlich umzugehen.
Und zum Teil egoistisch, damit er eben bis zu einem bestimmten, die Ironie,
ja,
darüber hinaus zu gelangen.
So ist es.
Dass er ja zuerst mal,
ja,
selbstzentriert sein,
ja,
das kann
eben
ungerecht sein, all,
ja,
diese Dinge. Auf der anderen Seite gibt ihm,
ja,
das auch diese,
so ist es,
Ich-Kraft, dass er dann,
ja,
sich hinaus.
So ist es. Nee, es ist einfach dieses Durchsetzen, ohne an andere zu denken, wie man das bei einem Kind sieht. Erst noch im Mutterleib und dann hinter draußen, der hat ja keinen Sinn für das, was da die Mutter leistet oder tut oder macht, sondern das hat die eigenen Bedürfnisse und die werden durchgesetzt. Und das, sowas sieht er sehr scharf und sagt, das ist eigentlich das, was hingehört und das geht nie ganz verloren. Und dann kann ich natürlich jetzt selbstverachtend losgehen und sagen, wir sind nur Egoisten. Dann sind wir wieder bei dieser Herabwürdigung des Menschen, von der wir gerade vorhin gesprochen haben. Nicht, wenn ich mich da zu sehr da hinein verbohre, anstatt zu sagen, nein, das gehört mit dazu und das ist da und so. Und deswegen gibt es dann diese Zuspitzungen, wo dann von Selbstverleugnung die Rede ist, während es eigentlich nicht richtig ist, Selbstverleugnung zu machen, sondern meine Formel heißt Selbstvergessen. Nicht selbst verleugnen, sondern ich vergesse mich, weil ich erfüllt bin vom Gegenüber. Sei es ein anderer Mensch oder eben ein Kunstwerk, ein Bild, ein Tanz, eine Landschaft oder Gott oder wie auch immer. Und da wäre es falsch, das jetzt Egoismus zu nennen, sondern ich bin selbst vergessen, erfüllt von. Und dann könnte man, das hatten wir gestern Nachmittag, dann diese Rede auch von Gefäß reden. Ich werde erfüllt, aber ich bin natürlich nicht bloß ein Gefäß, dann wäre ich ja bloß ein Mittel. Sondern ich bin zugleich der, der dieses Gefäß füllt auch. Also mein Versuch, die moralischen Urteile als Symptome und Zeichensprachen zu verstehen, in denen sich Vorgänge des physiologischen Geschehens oder Missratens, ebenso das Bewusstsein von Erhaltungs- und Wachstumsbedingungen verraten. Eine Interpretationsweise vom Werte der Astrologie, sagt er. Also das ist eben blöd so daher, wo ich sage, warum soll das jetzt bloß also den Wert von Astrologie haben? Nun bin ich also nicht begeistert von Astrologie, das muss ich schon eingestehen, also deswegen, was soll's? Sondern ich gehe jetzt andersrum vor und sage, warum soll das jetzt hier eine bloße Meinung sein oder entsprechend, sondern das sehe ich. Das zeigt sich mir. Vorurteile, denen Instinkte soufflieren, von Rassen, Gemeinden, von verschiedenen Stufen wie Jugend oder Verwelken und so weiter. Also, dass das mitspielt, alles eingeräumt. Natürlich gibt es das alles, aber ich weiß, ob man dann sagen muss, das ist es nur. Sondern das ist die Färbung, die es annimmt. Und warum nicht? Also das wäre die Ranosch gesprochen, das Kategoriale, vom Kategorien auf den Kopf zusagen. Und das andere ist eben das Transzendentale, das Übergreifende, das Eigentliche. Wobei ja zum Eigentlichen das Uneigentliche gehört, so wie Hegel das ja in dieser berühmten Dialektik von Wesentlich und Unwesentlich durchführt. Ich kann von Wesen nur reden, wenn es auch Unwesentliches gibt, also ist das Unwesentliche wesentlich für das Wesen, sonst gäbe es das Wesen nicht. Ne? Müsste man so verbrauchen dann da. Angewendet auf die speziell christlich-europäische Moral, unsere moralischen Urteile sind Anzeichen von Verfall, von Unglauben an das Leben, eine Vorbereitung des Pessimismus. Und da sage ich, das ist natürlich partiell stimmt das, bestimmte Formen von Moral und Religion, aber das trifft nicht den eigentlichen Punkt. Sondern es an sich sind das Formen der Wertigkeit. Aber dass das gilt und dass das besonders gilt für das bürgerliche und christliche Verhältnis zur Sexualität, das brauchen wir nicht zu erörtern. Das ist ja das, was da drin steckt, was er natürlich anspricht. Und was dann zum Beispiel, um nochmal Rilke zu nennen, diesen sanften Nietzscheaner, der das ja auch ausdrücklich anspricht, vor allen Dingen in dem Brief des Arbeiters dann, den er als Mann dann nochmal geschrieben hat. Er sagt, dass das also im Christentum zu kurz komme und fehle. Was bedeutet es, dass wir einen Widerspruch in das Dasein hinein interpretiert haben? Eben, das ist ja der Punkt. Ne? Dass er ja sagen will, es gibt das große Ja zu allem. Das nennt er dann eben Dionysos. Und sagt, und Christentum ist gespalten in Ja und Nein. Und sagt zu einem Teil, Sexualität, Kraft, Macht, alles, was hineingehört, das wird dann negativ betrachtet. Und meint, das sei ja dann sichtbar, das würde ja sichtbar in den Gelübden. Da werden also diese drei Grundvollzüge, nämlich das Haben, das Lieben und das Selbstsein, also es, du, ich, die werden eingeschränkt oder aufgegeben in den drei Gelübden. Und dann kann man immer wieder hören und lesen, auch von anderen Leuten, dass zum Beispiel der Zölibat ein Zeichen wäre für die Abwertung der Sexualität. Und wo ich sagen kann, das ist schon formal völliger Blödsinn, denn es geht nicht darum, dass die Sexualität eine Schmutzerei ist und die schenkt man dann dem lieben Gott, sondern dass hier gesagt wird, nein, das sind Werte, das sind ganz besondere Werte oder so, die deswegen, man opfert was Ordentliches und man opfert nicht, was man selber nicht brauchen kann. Andererseits ist es so, dass sich durch die Jahrhunderte immer wieder die Leute das Opfer leichter gemacht haben, indem sie gesagt haben, das, was ich da opfere, ist sowieso ein Mist. Das ist tatsächlich immer wieder vorgekommen.
Ja, also wie dem Leben gegenüber.
Genauso, wie dem Leben gegenüber.
Wenn
genauso.
Man es abwertet, kann man es auch.
Kann man's,
macht der Tod nicht mehr denselben.
So ist es. So ist es. Also da, er trifft was Richtiges, nämlich das Unwesen der Religion des Christlichen, nicht das Wesen. Das ist ein Gedanke, den vor allen Dingen Bernhard Welte immer stark gemacht hat, dass er gesagt hat, es gibt das Wesen, das Unwesen der Religion. Und die Religionskritiker gehen meist immer auf das Unwesen zu. So als wenn ich eben beim Menschen bloß auf die Unmenschlichkeit zugehe, was ja eben auch geschieht, der Mensch als Untier, nicht? Also der Unmensch. Nein, nein, also das sind eben gerade hier nicht Verzicht auf etwas, was nicht hingehört, sondern eben Verzicht auf gerade die Güter, die tollsten, die dorthin gehören. Das ist eigentlich gemeint, die werden geopfert. Und opfern heißt eben hier darbringen und nicht kaputt machen. Dass das aber immer wieder verzeichnet wird, ist klar. Das habe ich auch schon öfter angesprochen, das reicht ja bis zu den Opfertheorien, die die Theologen lernen. Das an Opfern heißt zerstören. Daher die beiden Gestalten und das Brechen des Brotes und so. Das hat nichts damit zu tun mit zerstören und tot machen, sondern es wird gebrochen, weil es geteilt wird, mitgeteilt wird. Aber das gibt es als eigene Theorie, die wird gelernt in der Theologie. Nicht? Und deswegen muss man das, das ist grundsätzlich, also nicht? Die Frage ist, wie es ist. Also drum, sage ich, angewandt auf die christlich-europäische Moral, Anzeichen von Verfall, Unglauben an das Leben, Vorbereitung des Pessimismus. Und dann, ja, das gibt es. Und das ist eine scharf zu beobachtende Form von Christentum, bürgerlichen Christentums.
Und im Blickpunkt auf Erde, den Anfängen, ja, weil sowas ja ganz schleichend.
So ist es.
Und plötzlich,
ja.
Schleichend und plötzlich,
so ist es, ja.
Geschieht die Abwertung.
Eben, und deswegen finde ich richtig, dass es anspricht. Nicht? Ich wollte nur sagen, man muss es einordnen, wo es hingehört. Es trifft wirklich Dinge, die es gibt, aber das ist es nicht eigentlich. Das ist nicht gemeint und nicht gewollt. Aber es ist nach wie vor begegnet das natürlich bei frommen Leuten, wo man das wirklich lesen kann. Und gerade nochmal finde ich einen Blick auch auf das Leiden immer wieder. Was bedeutet es, dass wir einen Widerspruch in das Dasein hinein interpretiert haben? Entscheidende Wichtigkeit, hinter allen anderen Wertschätzungen stehen kommandierend jene moralischen Wertschätzungen. Gesetzt, sie fallen fort, wonach messen wir dann? Und welchen Wert haben dann Erkenntnis und so weiter? Und dann, jetzt gesperrt gedruckt, nicht? Mein Hauptsatz, es gibt keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Interpretation dieser Phänomene. diese Interpretation selbst ist außer moralischen Ursprungs. Und da würde ich sagen, nego et pedo probatione. Ich finde, das ist nicht gemeint, und er kann das nicht einfach so daher behaupten, sondern er müsste hier mal versuchen, eine Begründung zu geben. Also, dass es das gibt, was heißt jetzt hier außer moralischen Ursprungs? Nicht? Das kann ich natürlich so schildern, kann ich feststellen, dass es das Leiden an der Moral ist und dass ich mir das erleichtere dadurch, dass ich es abwerte, so wie wir es ja miteinander eben besprochen haben. Dass ich das Leben abwerte, dann kann ich es leichter für andere einsetzen. Wenn ich mich abwerte, kann ich das eher ertragen, wie das Ganze geht. Und das ist eine Methode, wie man natürlich vorgehen kann. Man kann sagen, wenn es verloren gehen kann, ist es das nicht. Das kann man zum Beispiel, das sehe ich bei Augustinus schon, wenn er sagt, ich muss ein Glück suchen, das nicht aufhört. Wenn ein Glück aufhört, ist das Glück dauernd bedroht davon, wenn es aufhören kann, bedroht davon, dass es aufhört. Und deswegen muss ich ein ewiges Glück suchen. Und dann ist nur ein kleiner Schritt zur Abwertung des irdischen Glücks. Weil gesagt wird, es geht ab, es geht weg. Das haben sie ja noch bis hin zum kleinen Prinzen, wenn der Astronom dann dem kleinen Prinzen sagt, deine Blume ist vom baldigen Verschwinden bedroht. Sollte sich lieber mit Bergen befassen. Da ist also unmittelbar der Gedanke schon drin.
Er hätte vielleicht recht, wenn man sagt, dass das Verlangen im Menschen, unendlich zugetan zu sein, ja, im Leben, wenn da die Moral eben ein Problem, was man ja verfolgen konnte über die Jahrhunderte, so ein Problem gemacht hat, dass eben dieses wirkliche Zugetansein eher gestört,
ja,
wurde davon als von innen heraus geglaubt.
So muss man sagen, ja. Ja.
Also weil, ja, in unendlicher Liebe zugetan wäre ja so ein Grundmoment,
ja,
der Bewegung.
So ist es.
Und da untersucht er, ja, wenn es ihm um das geht, vielleicht hat er da, ja, denkt er, wenn der sagt, er ist ein großer Theologe,
ja,
der,
ja,
tschechische Freund,
ja,
dann kann, mhm, man sagen, dass er vielleicht doch aus diesem Hintergrund heraus
steht. Ja, ja. Also ich entsinne mich noch gut, Rodritius hat er geheißen, also das haben, im Noviziat liest man das, nicht? Wo es die ganze Zeit eigentlich so auf diese Abwertung der Dinge hinausläuft. Immer gesagt wird, dass die ihre Schattenseiten haben und dass sie vergehen und dass sie ablenken von Gott oder weiß was ich. Das haben sie auch, wenn sie berühmte Nachfolge Christi lesen. Da lesen sie auch dauernd solche Sätze, die natürlich nicht eigentlich so gemeint sind, aber wo das so in der Form dargestellt wird. Dass man sagt, es kommt nicht darauf an, dass man Wissen sammelt, dass man liest oder so, sondern man soll lieber beten statt lesen oder studieren oder so. Diese Form, wo das dann einfach so in der Form überzogen wird, also auch in der Devotio Moderna dann, in der Sprache, das ist tatsächlich eine unglückliche Sprache. Das haben die Leute damals einfach so gemacht und haben sich dabei nichts gedacht. Umso mehr denken sich dann die Leute hinterher und sagen, sowas lesen wir nicht mehr. Nicht?
Das gibt dann auch bei ihm gibt es da sehr mäßige und schlechte Übersetzungen.
Ja, also kommt auch nochmal dazu. Ja.
Also ja. Ich habe einen in der Hand gehabt, muss man sagen, ich kann zwar Deutsch lesen, aber der Text bleibt mir ein Rätsel.
Ja.
Ja,
so ist es.
Ich finde das Buch trotzdem, ich habe es gern gelesen.
Nee, es ist wichtig, ich meine auch, man muss da durchstoßen.
Man muss,
ne?
Dann, man muss so ist es. Ja. Gewöhnen, sondern der Sprache, ja. Und meine frei mit Nietzsche was abbringen.
So ist es.
Was
so
ist es. Sein? Ja. Weil Sie vorher vom Opfer sprechen.
Ja.
Sicher, man kann so eine Vorstellung, dass auf dem Altar etwas verbrannt wird, als Zerstörung lesen.
Ja.
Aber ich kann genauso lesen, ich verzichte auf das.
So ist es. Ja.
Im Prinzip ist ja Opferverzicht, also wenn der Mutter sagt, ich opfere, ja, meine Zeit für dich.
Und so ist es. Gut. Ja. Eben, und es,
das zerstört sie,
ja,
sie
wird auch, ja, zerstört. Ich würde sogar sagen, der Verzicht ist eigentlich nicht der Hauptpunkt. Und der Hauptpunkt ist ja gerade jetzt beim Verbrennen, haben wir immer so gesagt, bei dem Ganzopfer, die Götter können nur den Rauch brauchen. Also das ist wie Kochen, das ist einfach die Zubereitung. Die wollen keinen ganzen Ochsen, sondern die wollen den Rauch vom Ochsen, davon leben die.
Später heißt es ja, ich will das Brandopfer nicht.
So eben, das ist dann wieder die andere Seite, weil er sagt, statt Brandopfer will ich, das ist dann eben der nächste Schritt. Nicht Brandopfer wie in Ägypten oder in Babylon, in der Gefangenschaft dort, sondern eben Wohltun, Barmherzigkeit statt Opfer. wie dann ja die Formel ausdrücklich heißt. Aber vorher schon, ich finde beides wichtig. Also ich meine auch, also ich habe das eben auch lateinisch gelesen natürlich, und da ist es anders, als wenn man die deutschen Übersetzungen nimmt. Das ist schon wahr. Die sind im Teil nochmal unangenehm.
Bedenklich, ja.
Nicht? Und so ist es auch mit diesem, also ich würde schon sagen, erstmal ist es nicht zerstören. Zweitens geht es auch nicht in erster Linie um den Verzicht, sondern der Verzicht wird in Kauf genommen. Ich lade nicht jemanden zum Wein ein, damit ich verzichte auf den Schluck, den der jetzt trinkt oder die Gläser, sondern ich will dem eine Freude machen. Und natürlich kann ich die nicht trinken, wenn ich sie ihm zum Trinken gebe. Nicht? Aber das mache ich nicht, weil ich verzichten will, sondern weil ich ihm eine Freude machen will. Und das müsste man eben auch bei den Opfern, auch im Religiösen so sehen, geschieht zum Teil eben leider nicht. Sondern dass das abgehoben wird auf diesen Gesichtspunkt der Moral, und die Moral wird nochmal gesehen als Selbstzähmung, wiederum in der Mitte Sexualität, aber auch die anderen Formen. Also es wird ganz in dieser Selbstbildung und Selbstbindung entworfen, anstatt dass es darum geht, Gott eine Freude zu machen. Das ist eigentlich der Punkt, der dort hingehört. Und das nenne ich Moralisierung der Religion. Und die ist tatsächlich, davon ist Religion immer bedroht. Deswegen gibt es dann so Zuspitzungen, wie zum Beispiel beim Schleiermacher, der eben so ganz massiv sagt, nein, Religion ist Gefühl, und es ist dieses Gefühl der Abhängigkeit und hat nichts mit Moral zu tun oder so, um diese Eigenqualität des religiösen Erfahrungsblocks zu unterscheiden von moralischer Erfahrung. Moralische Erfahrung ist was anderes, ästhetische Erfahrung ist was anderes, religiöse Erfahrung ist was anderes. Und das wird oft übersehen, und das wird nur heruntergebrochen auf moralische Erfahrung, die in den Religionsunterrichten, in der katechetischen Literatur und auch in solchen Erbauungsschriften, wo eigentlich nur das übrig bleibt, dass ich da selber aus mir was mache oder so, statt dass es darum geht, nicht aus sich was zu machen, sondern dem anderen eine Freude zu machen, dem anderen was zu geben, auf ihn hinzuschauen.
Vielleicht weist das auch noch auf ein Phänomen hin, dass es eben, gerade mit der Moral, es hängt ja mit Gedanken zusammen,
ja,
dass es eben Gedanken gibt, die nicht die tiefsten Gedanken sind.
So ist es, so ist es.
Der
sehr
ist
schön. Ja.
Mhm. Weil man da nicht ganz rankommt.
So ist es.
Phänomen, was in der Luft hängt, also
ja.
Was keine Wurzeln
so
hat,
ist
was
es.
Keine Blüte
ja.
hat,
ja.
Der Gedanke kann ja auch so sein.
Mhm. So ist es. Und da kann man dann wieder ihm zustimmen, wenn er da sagt, Meinungen. Nicht? Natürlich, wir tun Dinge, aber oft ist die Meinung, die wir da haben, nicht richtig.
Ja,
in der Literatur.
Ja,
so ist es.
Ja.
So ist es,
da
genau
hat
so. Ja, eben. Ja. Nee, wir wollen wirklich erkennen. Eben.
Obwohl ich sie immer nicht so recht bei Heidegger verstanden habe. Den Unterschied.
Ja.
Ja, was ist dann nicht Meinung? Ja. Das ist
ja
schwer.
Ja. Ich, meine Formel heißt eben, sich ergreifen lassen von dem, was dort geschieht. Ne? Ja, nicht? Dass da mit drin ist. Und dass das hineinkommt und so in der moralischen Erfahrung und so in der religiösen Erfahrung in all dem versuchen, sich aufzutun und die eigene Meinung zurückzunehmen, wie auch im zwischenmenschlichen Verhältnis. Natürlich macht man sich vom anderen ein Bild von den Leuten, geht ja gar nicht anders. Und wo es darauf ankommt, wie durchstoße ich dieses Bild vom anderen, was ja auch erstmal am Anfang in der Verliebtheit da ist oder so. Nicht? Wann taucht der andere wirklich auf als er oder sie selbst? Das hat dann enttäuschende Seiten und schmerzliche Seiten, aber es hat auch befreiende und eröffnende Seiten und alles das, was so hineingehört. Halt das Ganze. Und insofern kann man ihm da wirklich dann zustimmen, dass das da hineingehört. Also, dass man das in dieser Form nimmt, und also ich gebe wieder zurück, dieser Satz, den wir da haben mit gesperrt, dass ich sage, moralische Interpretation, natürlich, Interpretation heißt, ich tue was dazu, das heißt, ich bin nicht bloß ein Papier, auf das jetzt da, also ein Fotopapier, auf das jetzt Licht fällt und hinterher dann ein Schatten da ist, sondern ist eine Begegnung. Das ist das, was ja vor allen Dingen Scheffler immer wieder so betont hat, Erfahrung ist dialogisch. Es ist eine Begegnung, dialogische Erfahrung heißt ein großes Buch über Erfahrung. Und man sagt, als ein Begegnen, und ein Begegnen verändert in der Begegnung beide. Da muss man sich nicht hier so über Interpretation aufregen, sondern in der Begegnung verändern sich eben beide, das Subjekt wie das Objekt. Das habe ich nicht anders. Und das meine ich, ist also dieses widersprüchliche Sehnsucht bei ihm. Also so kommt mir das vor, ich weiß nicht, ob Sie mir dazu stimmen, also so kommt mir das vor, dass er auf der einen Seite so die Idee hat, ich möchte etwas erkennen, wie es an und für sich ist, ohne durch mein Erkennen mitbestimmt zu sein. Und das gibt es eben nicht, weil es ein Begegnen ist. Und deswegen hat man nicht einfach mit Herrn Müller zu tun, das ist ja mein Satz immer, Müller und Meier, sonst begegnet immer Meiers Müller, Müllers Meier. Aber das ist ein echtes Begegnen.
Ja, vielleicht ist es ja auch, weil er so, doch so viel über Interpretation geschrieben hat. Wir verbinden es ja vielfach mit Vorstellungen. Ja,
ja, eben.
Und das berührt einfach nicht den tiefsten Grund.
So ist es.
Eher die Vorstellungen verlieren, um zu was Wesentlichem.
Genau so. Genau so.
Das ist ja die Problem. Ja. Das Problem ist ja bei uns, es funktioniert oft nur, solange die Vorstellung ist.
Ja.
Wenn die Vorstellung weg ist, dann ist da gar nichts mehr.
So ist es, so ist es.
Also, aber da würde ich eigentlich, da würde ich vielleicht was Wesentlicheres erst anfangen.
Das finde ich gut. Ich habe das versucht bei den Studenten immer so zu sagen, dass ihr habt es ja schon mal durchgemacht, ihr wart erst mal ein Kleinkind und dann wart ihr ein Kind. Und dann war die Pubertät oder so. Ihr habt schon immer, auch im religiösen Verhältnis, schon verschiedene Gottesbilder, die einen schon weggetan und neue gefunden. Und das ist ja ein Grundgedanke bei Lübeck, dass er sagt, wenn der Mensch ein Gottesbild verliert, meint er, hätte Gott verloren. Aber er hat nur dieses Bild verloren und muss jetzt statt des Kindesbildes eben jetzt das Bild des Jugendlichen haben und dann weiter und dann des jungen Erwachsenen und dann kommt irgendwann schneller, als man denkt, die Midlife-Crisis und was da alles noch so gibt, nicht? Dann braucht man wieder ein neues Gottesbild und so geht das also immer noch mal weiter und dass man hier sieht, ich muss von den Bildern wieder weggehen, es geht nicht ohne Bilder, nicht? Aber ich muss auch wissen, dass es Bilder sind und die ich mir auch nehmen lassen sollte. Das, ohne zu verleugnen den Schmerz, der da mit drin steckt, und das heißt eben Krise, ne, dass es damit hineingehört, aber wo das genau gewonnen werden könnte dann.
Aber das könnte ja darin liegen, wenn ich jetzt die Interpretation untersuche, ja, ja. Wenn ich Vorstellung untersuche, dass ich die Vorstellung weglassen kann, das wäre ja auch eine tiefe Übung, also keine Vorstellung ja. Jetzt von dem anderen haben. Ich merke ja nicht konkret, ich habe jetzt die und die Vorstellung, wenn ich die konkret sehe, dann kann ich ja versuchen, mir keine Vorstellung zumindest zu machen.
Ich muss gestehen, dass ich erstmal gelingt es nicht, zweitens meine ich, käme es gar nicht vor. Mein etwas so saloppes Beispiel dafür ist, wenn mich am Wochenende ein Freund fragt, ob ich ihm Geld leihen kann bis Montag und dann sage ich, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich es wiederkriege und er sagt, was ist denn mit dir los? Sage ich, ja, ich habe gelernt von Frisch, dass ich mir kein Bild machen darf. Nicht? Und wo ich dann sage, das kann es nicht sein, sondern natürlich habe ich den kennengelernt und vertraue da drauf. Also deswegen, die Mystiker sagen sowas, das ist wahr, und das kann es auch so partiell geben, aber ich selber bin der Meinung, dass das sogar hingehört. Also die Vorstellung, die Bilder, die Erinnerungen, das Gedächtnis. Deswegen zum Beispiel gibt es sowohl bei den Juden wie bei den Christen, fangen eigentlich die Bittgebete mit einer Anamnese an. Erinnere ich immer, du hast die Väter aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt, also können wir dich bitten. Und die Christen sagen, du hast deinen Sohn nicht im Tode gelassen, sondern du hast ihn auferweckt, also können wir dich bitten. Das heißt, man greift zurück auf die Erfahrungen, die man hat. Hoffnung ist in meinen Augen die Zukunftsgestalt von Dank. Also ich bin dankbar und dann habe ich wirkliche Dankbarkeit, heißt man zum Bader die Gegenwart des Gebers und der Gabe entdecken, also in dem, was er mir gibt, seine Selbstzusage. Und dann hat die Zukunftsgestalt von Dank heißt Hoffnung. Und deswegen erwartet Gott, wie auch ein normaler Freund, erwartet eben, dass ich was tue. Was ist das für ein Freund, der sagt, du bist mein Freund, aber ich erwarte nichts von dir. Das ist doch eine Ohrfeige, eigentlich. Nicht? Ja, eben, nicht? Ja, ja. Und drum meine ich, will ich sogar für die Bilder eintreten. Ich weiß, es sind Bilder.
Man kann vielleicht eintreten, dass ich nicht werte.
So ist es.
Aber ja. Ein Bild habe ich.
Ja, ne, ich meine, werten muss ich auch. Es gibt ja einen Unterschied. Also wenn ich eben einen Menschen kennenlerne und seine Werte der Hilfsbereitschaft und der Freundschaft, also wertvoll als Mensch, sagt Thomas, ist, heißt moralisch gut sein. Und den Satz wie von Kant, Kant sagt, ist, letztlich ist nichts wirklich gut, außer ein guter Wille, das steht auch so schon bei Thomas in diesem Zusammenhang dann. Nicht, dass er sagt, ich kann gut sein in einem bestimmten Beruf, in irgendwelchen Fertigkeiten und ich kann gut sein als Mensch und das heißt moralisch gut. Und deswegen sage ich immer, wir haben zwei Werte, jeder.
Ich meine jetzt das sogar noch anders bei irgendwelchen Begriffen.
Also ja.
Wenn etwas geschieht, ist das, das hängt wirklich von der Bewertung ab.
Ja.
Also weil, sagen wir mal, was auch böse ist jetzt für den einen, muss überhaupt nicht das Böse sein, sondern das ist nur auch so, weil ich jetzt ihn schädige.
So ist es, ja, dazu. Genau so, ja, ja.
Aber die Tat selber muss nicht böse sein.
So ist es, ja, ja, ist so.
Also jetzt denke ich auch, wenn ich einen Kopf abhaue.
Zum Beispiel, ja.
Aber zum Beispiel Kraft oder
ja,
so,
meine ich auch, ist so.
Könnt ihr nicht mehr, aber ich wollte trotzdem da noch einen Satz vielleicht im unsichtbaren Gott.
Ja.
Ist etwas drin, was Vorstellungen sprengt.
Ja.
Und man
das ist schon mal.
Meistens nicht die Kraft, bis zu dieser Grenze zu kommen.
Ja.
Sowohl in Bezug aufs Leben, auch die anderen Menschen,
ja,
und
ja,
so weiter. Also diese Kraft, also der Blumenberg hat in irgendeiner Frühschrift diesen eigenartigen Satz gesagt, die Menschen waren zu liederlich, also die alten Juden,
ja,
waren zu liederlich, sich diesen unsichtbaren Gott sich auszusetzen, haben dann doch lieber zum Ball gegriffen, weil der
so ist es, ja, ist genau so ist
das
es,
ist
ja.
Genau der Unterschied.
So ist es, ja. Und die Christen, ja, berufen sich natürlich darauf, dann auf Jesus Christus und sagen, da haben wir die Sichtbarkeit des unsichtbaren Gottes.
Die schöpft sich aber auch,
ja,
erstmal in dem Glauben der Überbegrifflichkeit und so weiter hinaus.
Und so ist es, so ist es. Vielen Dank für heute. Wer also mag, noch nächstes Mal, nächsten Freitag ist dann Schluss der Sache.
Das